Antikriegsradio im Querfunk wie jeden dritten Sonntag im Monat. Ich bin jetzt im Gespräch mit einem ehemaligen Soldaten. Jürgen Rose ist Oberstleutnant AD, wenn auch nach einer unehrenhaften Entlassung aus der Bundeswehr. Dieser Vorgang ist schon viele Jahre her und bereits mehrfach durch die Presse gegangen. Herr Rose, unser Thema heute soll sein die Bewaffnung der Bundeswehr mit Heron-TP-Drohnen. Herr Rose? Für Ihr Gewissen war ein Soldatengelöbnis nie ein Problem. Der bislang in der BRD nie eingetretene Verteidigungsfall war für Sie eine moralische Verpflichtung, Ihr Leben dem Dienst an der Waffe bzw. das, was Sie dann später in der Bundeswehr getan haben, zu widmen. In Konflikt mit Ihrem Arbeitgeber kamen Sie erst, als Sie im Rahmen Ihres Engagements beim Darmstädter Signal öffentlich Stellung eingenommen haben gegen den völkerrechtswidrigen Einsatz der Bundeswehr im Jugoslawienkrieg, später in dem Irakkrieg und bei Afghanistan-Einsätzen. Herr Rose, Sie sagen, eine Waffe ist eine Waffe, sprich, ob nun ein Jäger 90 einen Einsatz fliegt oder ob dies eine Drohne tut, das spielt keine Rolle, denn nicht die Waffe bricht das Völkerrecht, sondern Befehlsinhaber bzw. deren Vorgesetze. Also in der Bundesrepublik, die Bundesregierung oder das Parlament, die brechen das Völkerrecht. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, das ist völlig korrekt und das macht ja auch den Kern meines Konflikts mit der Bundeswehrführung aus oder hat ausgemacht, der dazu führte, dass man mich dann, wie das so üblich ist, ganz elegant als dienstunfähig deklariert und in den Ruhestand abgeschoben hat, wogegen ich ja übrigens bis heute noch so prozessiere. Zur eigentlichen Frage, in der Tat, über den Einsatz der Bundeswehr, also der Einsatz der Bundeswehr in bewaffneten Konflikten insbesondere, entscheidet die Bundesregierung mit der notwendigen konstitutiven Zustimmung des Deutschen Bundestages, genauso wie das Bundesverfassungsgericht, das in seinem Urteil von 1994 relativ spektakulär nach langer kontroverse Debatte festgestellt hat. Darüber hinaus hat, um die Frage zu klären, was den Verteidigungsauftrag der Bundeswehr angeht, denn im Grundgesetz steht ja Artikel 87a, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, wobei eben im Grundgesetz selber nicht geklärt ist, was denn Verteidigung bedeuten soll und umfassen soll vor allen Dingen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in einem auch spektakulären Urteil im Jahr 2005 festgestellt. Das betraf meinen Kameraden Florian Pfaff, der war damals Major und hatte sich geweigert, den Irakkrieg, den völkerrechts- und verfassungswidrigen Irakkrieg zu unterstützen. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nicht nur festgestellt, dass Soldaten ein Gewissen haben dürfen, dass sie auch im Dienst davon Gebrauch machen dürfen, sondern es hat bei dieser Gelegenheit endgültig definitiv geklärt, dass der Verteidigungsbegriff im Grundgesetz all das umfassen soll, was er auch in der Charta der Vereinten Nationen umfasst. Wenn man das auf den Punkt bringt, heißt das, die Bundeswehr darf all das, was in der Charta der Vereinten Nationen unter dem Begriff Notwehr und Nothilfe festgelegt ist, das sogenannte natürliche Recht, was jeder Staat eben hat, sich selber zu verteidigen oder auch anderen, die illegitimerweise angegriffen werden, zu Hilfe zu kommen. Damit ist im Prinzip der Einsatzauftrag der Bundeswehr geklärt und man könnte meinen, es ist ja alles in Ordnung. Mitnichten. Sie hatten ja in der Anmoderation schon darauf verwiesen, dass sich die Bundeswehr mehrfach auch auf Geheiß der zuständigen Politiker natürlich, hat sie nicht von selbst so entschieden und aus eigenem Antrieb heraus getan, sondern das wurde ihr befohlen, aufgetragen, sich im Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 1999, die war ja ein souveränes Völkerrechtssubjekt, zu betätigen, ohne dass ein entsprechendes Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vorlag. Und das ist in solchen Fällen auch immer zwingend erforderlich. Der Einsatz von Waffengewalt muss vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen autorisiert werden. Und der Artikel 52 der Satzung der Vereinten Nationen, auf den ich schon ja gekommen war, der ist nur subsidiär wirksam, wenn es um die Selbstverteidigung geht und die kollektive Nothilfe geht, zwischen Staaten wohlgemerkt. Nicht? Und so ein Mandat des Sicherheitsrates nach Kapitel 7 der Charta der Nationen lag nicht vor. Damit war der Angriffskrieg oder der Krieg gegen Jugoslawien ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das wurde auch durchaus so gesehen. Also da hat der damalige Fraktionsvorsitzende war, glaube ich, zu dieser Zeit Wolfgang Schäuble, also der heutige Präsident des Bundestages, der hatte schon zugegeben, dass also dieser NATO-Einsatz, an dem die Bundeswehr eben auch teilgenommen hat, dass der nicht vom Völkerrecht gedeckt war, vom Existierenden. Und dann hat er gemeint, da müsse man eben das Völkerrecht entsprechend anpassen. Nicht? Also man muss sozusagen das Verbrechen entkriminalisieren und legalisieren. Ne? Das war sozusagen die Wahrnehmung, die Herr Schäuble damals kundgetan hat. Und viele andere sind ihm ja dabei gefolgt. Und der zweite Fall war 2001 in der allerersten Phase beim Überfall auf Afghanistan, als die USA auch wiederum ohne Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in Afghanistan eingefallen sind, um das dort herrschende Taliban-Regime zu beseitigen. Da hat sich die Bundeswehr auch beteiligt mit dem Kommando Spezialkräfte. Später dann wurde der Einsatz, der internationale Einsatz in Afghanistan, der Einsatz internationaler Truppen, der wurde von der UNO, vom Sicherheitsrat, wie das erforderlich ist, legalisiert und autorisiert in Gestalt der sogenannten ISAF, der International Security Assistance Force. An dem Einsatz hat sich die Bundeswehr dann auch beteiligt und das war dann wiederum völkerrechts- und auch verfassungskonform. Aber in dieser ersten Phase nicht. Ja, und der dritte Fall, besonders eklatant, das war eben dieses völkerrechtliche Verbrechen gegen den Irak und seine Menschen im Jahr 2003, verübt von einer ehrenwerten Gesellschaft von lupenreinen Demokraten, nicht? Also George W. Bush und der spanische Präsident Aznar und Tony Blair in England und weitere andere haben sich daran auch beteiligt, unter anderem eben aber auch die Bundesrepublik Deutschland. Die hat zwar keine Panzerdivision ins Zweistromland geschickt, diese wollten die Amerikaner auch gar nicht haben, die hätte da nur gestört. Aber was die Amerikaner haben wollten, das war natürlich, dass sie von ihren Einrichtungen, ihren militärischen Einrichtungen hier in der Bundesrepublik Gebrauch machen durfte. Also Ramstein zum Beispiel oder eines der größten Militärkrankenhäuser weltweit in Landstuhl in der Pfalz. Oder sie wollten eben auch ihre erste Panzerdivision, erste Infanteriedivision aus Bayern raustransportieren, verschiffen von Emden aus in den Krieg am Golf. Da haben wir dann vom Wehrbereichskommando Süd, haben wir dann Beihilfe geleistet dazu, also die Transporte bewacht und logistisch unterstützt und so weiter. Die Amerikaner hatten das, muss man ihnen zugutehalten, bei der rot-grünen Bundesregierung, also bei Herrn Schröder und Herrn Fischer und Herrn Struck damals, als amtierender Verteidigungsminister, hatten die also ordnungsgemäß angefragt, ob denn die Bundesrepublik Deutschland damit einverstanden wäre. Da haben die drei Herren gesagt, jawohl, das ist in Ordnung. Und Herr Struck hat dann als Verteidigungsminister angeordnet, dass die Amerikaner mit allen Kräften zu unterstützen seien. Klammer auf, bei ihren Völkerrechtsverbrechen gegen den Irak und seine Menschen, Klammer zu. Ja, also so sieht die Sachlage aus und die Bundeswehrführung selber, der muss man natürlich den Vorwurf machen, dass sie sich da nicht widersetzt hat, dass sie ihren Soldateneid gebrochen hat. Nicht? Also die Generäle sind eidbrüchig geworden, weil sie ja nicht das Recht des deutschen Volkes verteidigt haben, sondern sie haben das in den Staub getreten, indem durch ihr Handeln, nicht? Wo sie der Bundesregierung willfährig eben gefolgt sind bei der Unterstützung dieses Kriegsverbrechens.
Ich habe es angekündigt, Herr Rose. Eigentlich sprechen wir heute über die Heron-TP-Drohne. Da gibt es derzeit strittige Auffassungen über die Ausstattung der Bundeswehr. Bereits seit Jahren ist die Heron, inzwischen Heron 1 genannt, die Drohne der Bundeswehr im Einsatz. Die Heron, also Heron 1, ist die Aufklärungsdrohne, vereinfacht gesagt eine unbemannte fliegende Kamera. Die geplante Neuanschaffung, die Heron-TP nun, ist eine bewaffnete Drohne, vereinfacht gesagt ein unbemannter Kampfbomber. WikiLeaks hatte vor einigen Jahren einen Film veröffentlicht mit dem Titel Collateral Murder. Dieser Film, bestehend aus Kameraaufnahmen aus US-Militärbeständen, aus einem Kampfhubschrauber, der Film hat dokumentiert den Einsatz mit Waffengewalt, unter anderem auf Zivilisten. Auf ähnliche Weise hätte derselbe Einsatz nun auch mit ein oder zwei unbemannten bewaffneten Drohnen stattfinden können. Und in der Vergangenheit hat ja vor allem die USA um einen schäbigen Ruf sich gekümmert, als während der Regierungszeit von Barack Obama mit Hilfe von Drohnen Todeslisten, so hat es zumindest der Kabarettist Volker Pispers genannt, Todeslisten abgearbeitet wurden oder wie man es auch nennen könnte, die Drohne als Hinrichtungsgranate genutzt. Herr Rose, wenn die SPD weiterhin moralische Bedenken hat, beziehungsweise der Bundeswehr für solche Möglichkeiten ihre Zustimmung verweigert, so könnte man das doch verstehen als Zeichen von Friedfertigkeit und Fairness im Umgang mit den Völkern auf diesem Planeten.
Ja, das ist die eine Alternative, die halte ich jetzt nicht für besonders glaubwürdig, weil es ja nun gerade die SPD war, die in den 90er Jahren und bis in die 2000er Jahre, im Grunde auch bis heute hinein, jede völkerrechtliche Schweinerei mitgetragen hat, bis hin zu dem Umstand, das muss man ja der Vollständigkeit halber dazu fügen, dass ja sie momentan in der Regierung befindlich als Koalitionspartner das völkerrechts- und verfassungswidrige Handeln der Bundesregierung in Bezug auf Rammstein mitträgt. Rammstein ist die entscheidende Drohnenbasis, die Schnittstelle, die notwendig ist, um weltweit Drohnenmorde verüben zu können. Ohne Rammstein ginge das technisch nicht, denn die Erde ist ja bekanntlich ein Ellipsoid, also, oder eine Kugel, so salopp formuliert, und die weist eine Krümmung auf. Und deswegen kann man die Drohnen aus USA selber ohne eine Relaisstation nicht steuern. Die Drohnenpiloten, die amerikanischen US-Piloten, die die Drohnenmorde ausführen auf Befehl ihrer Regierung, sitzen in USA im Container. Aber sie sind eben auf Rammstein angewiesen und auf Satellitenverbindungen, damit diese Drohnen dann im Jemen oder im Sudan oder im Irak oder im Iran und so weiter auf den ganzen Schauplätzen im nahen Mittleren Osten und auch Afrika gesteuert auch zum Einsatz gebracht werden können. Das ist ein krasser Völkerrechtsverstoß. Also wer das nachlesen will en Detail, der kann das bei Jeremy Scahill tun, einem ganz hervorragenden US-amerikanischen Investigativjournalisten, der über Jahre hinweg die Einsätze sowohl von Drohnen als auch von Special Forces, insbesondere der US-Amerikaner, untersucht hat, vor Ort recherchiert hat und das in einem dicken Buch veröffentlicht hat, auch in mehreren Fernseh- oder Filmbeiträgen unter dem Titel Dirty Wars oder auf Deutsch erschienen auch Schmutzige Kriege, hat es immerhin auf den Sendekanal ARD und Arte auch geschafft. Wie gesagt, man kann das im Detail nachlesen, wie dieses Verbrechen läuft. Und Obama, der Präsident Obama, der dekorierte, mit dem Friedensnobelpreis dekorierte Friedensfürst, ist einer der gemeinsten und größten Massenmörder unserer Zeiten, denn das Drohnenmordprogramm und genau unter seiner Ägide einen Höhepunkt erreicht. George W. Bush, der Jüngere, war dagegen ein Waisenknabe. Obama hat das perfektioniert und es gab die sogenannten Sitzungen am Dienstag immer im Weißen Haus und da wurden tatsächlich die von der CIA vorgelegten Listen wurden da durchgegangen am sogenannten Terror Tuesday. Und dann hat Obama höchstpersönlich jeden Namen auf der Liste zum Abschuss freigegeben oder eben nicht. Und da blieben also auch Minderjährige auf der Strecke, Zivilisten sowieso, aber auch geistig Behinderte. Und selbst wurden amerikanische Staatsbürger, also Menschen, die amerikanische Staatsbürgerschaft hatten, die wurden also mittels Drohnen aus der Luft hingerichtet bzw. eben ermordet. Also Obama trat da als Staatsanwalt, als Richter, als Henker in einer Person auf. So sieht die völkerrechtliche Bewertung aus der ganzen Sache. Und das hat sich auch unter Trump fortgesetzt und meine Prognose lautet, das wird sich auch unter Biden nicht verändern. Und unsere Bundesregierung mischt da kräftig mit und dieser Bundesregierung gehört halt auch die SPD an und deswegen halte ich die SPD in dieser Sache für moralisch verrottet und überhaupt nicht glaubwürdig. Diese Leute wissen entweder nicht, worüber sie reden oder sie versuchen, das Publikum hinters Licht zu führen mit den Haltungen, die sie da einnehmen. Wir hatten ja ganz am Anfang völlig zu Recht gesagt, es spielt keine Rolle, dass das Mittel, also ob in einem Jagdbomber, der Bomben abwirft, im Cockpit im Himmel einer sitzt oder ob der Pilot am Boden im Container sitzt, macht qualitativ 0,0 Unterschied. Die entscheidende Frage ist, ob ein solcher Waffeneinsatz so bedauerlich er immer sein mag, ob der völkerrechtskonform erfolgt, ob er verfassungskonform, also grundgesetzkonform erfolgt oder eben nicht. Das muss das entscheidende Kriterium sein. Und natürlich kann ich sowohl bemannte Kampfflugzeuge missbrauchen für völkerrechtliche Verbrechen oder für Kriegsverbrechen. Sie nannten ja das Beispiel der Kampfhubschrauberbesatzung. Oder ich kann natürlich auch Luftkriegsmittel wie Drohnen, die unbemannt sind, für völkerrechtsverbrecherische Aktionen benutzen. Beides ist gleich verwerflich. Also der illegale Waffeneinsatz durch Jagdbomber ist um keinen Deut besser als der durch unbemannte Drohnen.
Herr Rose, ich danke Ihnen sehr für diesen tiefen Einblick in sowohl in die Waffentechnik als auch in die Übertragungstechnik, als auch in den Stand der Kriege, an denen die Bundeswehr beteiligt war.
Ich würde gerne noch einen Aspekt, der meines Erachtens eben auch noch wichtig ist, aber ständig zu kurz kommt, anfügen. Das ist auch ein technischer Aspekt. Es schwingt sozusagen in der ganzen Debatte immer die Illusion mit, wenn an Bord eines Jagdbombers ein Pilot sitzt, dann könne der sozusagen das Ziel identifizieren und dann in der Situation situativ entscheiden, wirft er seine Bomben dann auf ein solches Ziel oder nicht. Das, wie gesagt, ist eine Illusion, denn solche Luftkriegseinsätze werden erstens überwiegend nachts geflogen. Da sieht der Pilot aufgrund der Dunkelheit ohnehin nichts. Er sieht auch mit technischen Hilfsmitteln nur begrenzt, also mit Infrarotkameras, Lantern zum Beispiel, so nennt man sowas, oder mit Restlichtverstärkerkameras sieht er seine Ziele nur begrenzt. Und zweitens mal sind diese Luftkriegseinsätze zum ganz großen Teil sogenannte pre-planned missions. Das heißt, die Ziele sind, insbesondere wenn es sich um ortsfeste Ziele handelt, natürlich vorab identifiziert. Der Angriff ist komplett geplant. Die Flugzeuge starten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie sind dann auf die Sekunde genau über einem sogenannten Initial Point, wo sie dann ihren Angriffsverfahren einleiten, also bestimmte Flugbewegungen, mit denen sie dann auf das Ziel einkurven. Und ganz genau auf die Sekunde genau werden entweder Laser gesteuert oder eben durch die Bordelektronik des Flugzeugs gesteuert, Bomben abgeworfen oder Raketen abgeschossen, die dann ins Ziel gesteuert werden. Darauf hat der Pilot oder der Begleitende, wenn es mehrere sind, der Waffensystemoffizier, nur begrenzten Einfluss. Und dann ist der Pilot auch schon gleich wieder raus aus dem Luftraum. Das heißt, die Entscheidungsfreiheit, wird eine Waffe eingesetzt oder nicht, ist bei einem Piloten an Bord eines Kampfflugzeuges viel, viel geringer als bei einer Crew, die eine Drohne bedient. Denn der Einsatz läuft anders ab. Da sitzt also ein Drohnenpilot im Container und neben ihm sitzt der Waffenoperator. Und hinter denen steht noch ein Offizier, der den Einsatz von Waffen freigibt oder eben nicht. Und solche Drohnen sind stundenlang in der Luft. Oft werden Ziele viele Stunden lang verfolgt, manchmal sogar tagelang verfolgt, bis dann endgültig eine Entscheidung getroffen wird, wird eine Waffe eingesetzt oder eben nicht. Also die Möglichkeit, den Waffeneinsatz zu kontrollieren und dann auch präzise und selektiv auszuüben, ist bei einem Drohneneinsatz viel, viel größer als beim Einsatz bemannter Kampfflugzeuge. Die Frage ist auch da, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen geregelt? Wie sieht der Wille aus, den Waffeneinsatz zu begrenzen oder nicht? Und sicherlich werden auch da missbräuchlich diese Waffensysteme angewendet, wenn zum Beispiel da Algorithmen wirksam sind, die sogenannte Signature Strikes dann freigeben oder nahelegen, wo dann einfach aufgrund von bestimmten Algorithmen, Computerprogrammen also, Gruppen von Männern, die da zusammenstehen und vielleicht auch Waffen mit sich führen, wenn die dann einfach zu Terroristengruppen erklärt werden und man schießt da einfach dann mal seine Hellfire-Raketen rein, auf Verdacht sozusagen, ohne dass man überhaupt einen Nachweis hat, planen die Böses oder nicht. Also da liegt sozusagen in diesen Details, da liegt der Hund sozusagen begraben, das ist der Kern des Problems und das wird durch die Debatte, die wir jetzt führen, überhaupt nicht adressiert.
Okay, also zusammengefasst könnte man sagen, Sie vertreten mehrere Thesen, die eine Auffassung ist, grundsätzlich, Völkerrecht muss eingehalten werden. Ja, was weiß ich, Waffensysteme sind sinnvoll im Verteidigungsfall. Und die schmerzhafteste These wahrscheinlich in diesem Interview, wenn die Drohne richtig eingesetzt ist, kann sie besser sein als, also die bewaffnete, die unbemannte Kampfdrohne, Waffendrohne. Also kann die bewaffnete Drohne besser sein als der Jagdbomber.
In der Tat, also es gibt auch Fachleute, die sagen, ja, man könnte, also weil ja die Debatte auch immer sozusagen schon prospektiv läuft in Richtung, ja, das könnten in der Zukunft dann sogenannte autonome Waffensysteme sein, die sozusagen völlig losgelöst von menschlichem Einfluss operieren. Da gibt es auch Positionen, die argumentieren damit, ja gut, wenn dann die sozusagen mit Algorithmen programmiert sind, dann könnte man ja dafür sorgen, wenn man, je nachdem, wie man die ausgestaltet, dass wirklich nur dann eine Waffe eingesetzt wird, wenn eindeutig ein militärisches Ziel identifiziert ist. Dass also auch immer in Zweifelsfällen der Algorithmus dafür sorgt, dass in solchen Fällen die Waffe gar nicht eingesetzt werden kann. Sodass also dann die Kriterien des humanitären Völkerrechts, also Vulgo Kriegsvölkerrecht, dass sie sozusagen noch besser eingehalten werden können durch eine völlig ja emotionslos agierendes Drohnensystem, nicht, was eine rein kalte Technik ist, wo der Mensch dann in diesem Moment, wo es um den Waffeneinsatz geht, gar nicht mehr mitentscheidet, sondern Menschen ja dann unter Vollstress, ja, unter Emotionen und so weiter viel mehr Fehler machen, als so ein Waffensystem macht, dass das sozusagen dann Einsätze effektiver eindämmt, als das bei bemannten Waffensystemen der Fall ist. Ob das in der Tat dann so ausgestaltet wird technisch, steht auf einem anderen Blatt. Nicht? Das müsste man dann eben versuchen sicherzustellen durch eine entsprechende politische Debatte und entsprechende Vorgaben. Nicht? Da kann man auch nichts sagen. Festzuhalten bleibt aber auch, dass grundsätzlich, selbst wenn ich es mit unbemannten Waffensystemen zu tun habe, es immer so ist, das ist gar nicht anders denkbar, dass am Anfang eines Einsatzes immer eine Autorisierung erfolgt, eine Einsatzentscheidung ja erfolgen muss. Das ist jedenfalls im Westen so, dass ein Politiker, der zu berufen ist, also zum Beispiel der US-Präsident oder der Verteidigungsminister oder wer auch immer, der ordnet das an, der gibt also die Anweisung an seinen Militärbefehlshaber und der wiederum in der Befehlskette weist Offiziere an, diesen Einsatz durchzuführen. Das heißt, da sozusagen liegt die Verantwortlichkeit begründet. Und zwar immer, egal welches Waffensystem zum Einsatz kommt, dort liegt immer und unauflöslich die Entscheidung, die menschliche Verantwortung begründet. Und diese Leute, die solche Entscheidungen treffen, die kann man auch haftbar machen. Es ist also aus meiner Sicht völlig undenkbar, dass man sich vorstellt, da steht so eine Drohne im Hangar, nicht? Und dann guckt die raus und sagt, schönes Flugwetter, heute gehen wir mal auf Menschenjagd, ohne dass irgendjemand da eingreifen könnte. Nicht? Also es ist heute so eine Drohne muss betankt werden, die muss bewaffnet werden, da muss die Drohnencrew muss im Container sitzen und das Ding eben erstmal von der Landebahn weg hochstarten in die Luft und muss es dann durch den Luftraum steuern und dann irgendwann zum Einsatz bringen. Also da habe ich permanent den Menschen im System, in der Loop, wie man immer sagt. Und da kann ich auch die Verantwortlichkeiten ganz genau und präzise verorten. Und dann kann ich feststellen, haben sich die Leute an bestimmte Regeln gehalten, die Regeln des humanitären Völkerrechts oder ihrer eigenen Verfassung und so weiter.
Okay, ich würde es jetzt mal zusammenfassen, was Sie gesagt haben, Herr Rose. Ihnen ist eine, oder Sie könnten ruhiger schlafen, wenn Sie wüssten, dass die Drohne völkerrechtskonform programmiert ist. So eine Drohne könnte nicht den Schaden anrichten, den Jagdbomber heute anrichten, weil Piloten unter Stress sind. Sie können aber sowieso nicht gut schlafen, weil Sie sagen, das, was bisher die Politiker an Kriegen erlaubt haben oder sich erlaubt haben, an Kriegseinsätzen durchzuführen, beziehungsweise sich nicht entschuldigt haben, beziehungsweise sich nicht in Verantwortung getreten sind für die Schäden, die sie angerichtet haben. Sagen Sie, unter dem, was bisher gelaufen ist, kann man eigentlich nicht gut weiterschlafen, weder mit den Jagdbombern noch mit Heron-TB-Drohnen.
Ja, genau so ist es. Ich habe ja selber probiert, nachdem dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur Gewissensfreiheit von Soldaten ergangen war, wo ja das Verwaltungsgericht festgestellt hatte, es bestehen gravierende Bedenken gegen den Irakkrieg und die Beteiligung der Bundeswehr daran im Jahr 2003. Da hatte ich dann in der Folge probiert, die Bundesregierung entsprechend vor ein höchstrichterliches Entscheidung diesbezüglich zu bekommen, ne? Weil ja das Bundesverwaltungsgericht hatte das Problem, dass es nicht klar und deutlich sagen konnte, es lag nicht in seiner Kompetenz, zu sagen konnte, der Irakkrieg und die Beteiligung der Bundeswehr daran war völkerrechtswidrig. Das hätte nur Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, gekonnt. So ist es im Grundgesetz im Artikel 100 Absatz 2 festgelegt. Und da habe ich gesagt, da bleibt ja noch was zu klären, nämlich die Verantwortlichkeit der Bundesregierung, nicht? Und dann bin ich hergegangen und habe dann einen Brandartikel geschrieben, in dem ich sozusagen die Generalität angezählt habe auf sehr deutliche Weise, und das führte dann dazu, dass ich disziplinar gemaßregelt wurde. Ich musste also 750 Euro bezahlen an Disziplinarbuße für diese Aussagen, die ich ja getätigt hatte, und hatte aber dann den Eingriff in meine Bürgerrechte, in meine Grundrechte, nämlich in meine Meinungs- und Pressefreiheitsrechte, mit der ich dann nach Karlsruhe gehen konnte und anschließend zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Jedes Mal mit dem Argument, naja, das war doch ganz klar ein Angriffskrieg, und natürlich darf man über die Generäle sagen, die haben sich feige, opportunistisch und skrupellos verhalten. Und dann kam eben überraschenderweise raus, nein, diese ganzen völkerrechtlichen Erwägungen spielen und auch verfassungsrechtlichen Erwägungen, die spielen gar keine Rolle, weil die Funktionsfähigkeit des Militärs sichergestellt sein muss. Klammer auf, egal was das Militär tut, Klammer zu. Nicht? Also ob das Militär in einem völkerrechts- und verfassungswidrigen Angriffskrieg, Aggressionskrieg eingesetzt wird, spielt gar keine Rolle. Es muss funktionieren. Befehle müssen ausgeführt werden. Nicht? Die Disziplin der Truppe darf nicht untergraben werden. Nicht? Und da liegt sozusagen das Problem. Nicht? Wenn höchste Gerichte sozusagen die Entscheidungen, diesen Fortschritt, der damals auch im Nürnberger Tribunal 1945 FF erzielt worden ist, nicht, wo gesagt wurde, nein, natürlich sind die Politiker und auch die militärischen Führer sind haftbar, nicht? Keitel, also die Generäle und Generalfeldmarschall Keitel, Jodl und so weiter, die wurden hingerichtet, wegen Beteiligung am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Heute sagen höchste Richter in Deutschland, in Karlsruhe und auch in Straßburg, spielt alles keine Rolle. Militär muss marschieren und Befehle ausführen, was immer ihnen befohlen wird. Da liegt sozusagen das Kernproblem. Auf einer ganz anderen, sozusagen auf der Meta-Ebene liegt das Problem und nicht auf der ganz praktischen Ebene, welche Waffensysteme da nun im Einzelnen angeschafft werden oder eben nicht.
Herzlichen Dank.
Ja, es ist deprimierend, aber so ist es nicht.